Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen.
So richtig spannend finde ich unseren heutigen Walk-and-Talk-Gast hier auf dem Hohen Knochen. Er ist für mich der Sauerländer Wettergott und ich bin gespannt, was er selbst gleich dazu sagen wird. Meinolf Pape geht mit mir auf eine Wanderung. Er ist Sauerländer durch und durch und Chef des bekannten Wetterportals Wettersauerland. In himmlischer Ruhe und in wunderbarer Lage am Berghotel Hoher Knochen geht's jetzt auch gleich los. Also ich freue mich wirklich sehr über Ihren Besuch hier auf dem Hohen Knochen. Ich begrüße ein echtes Sauerland-Urgestein und auch den Wetterexperten schlechthin hier. Herr Pape, herzlich willkommen zu Walk and Talk.
Mhm, danke, gerne.
Sind Sie bereit zum Start?
Ja, auf jeden Fall.
Dann gehen wir jetzt ein bisschen spazieren durch die Sauerländer Natur.
Jawohl.
Da sind Sie, glaube ich, auch ein Experte.
Ja, gucken wir mal, was wir rauskommen.
Wir sind jetzt noch im Berghotel Hoher Knochen, ich sage immer Salon, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist.
Sieht so aus.
Ich fühle mich hier in diesem Raum total wohl, weil ich immer denke, hier ist die Zeit im positivsten Sinne stehen geblieben, so ein bisschen wie im 19. Jahrhundert. Mhm. Mögen Sie sowas auch?
Doch, das Haus hat Flair, das wissen wir ja hier in der Region. Das hat einfach das gewisse Etwas.
Ja. Dann gehen wir jetzt mal am Flügel vorbei, starten mal Walk and Talk im Hotel. So, wir gehen mal eine Runde walken. Bis später. Ab durch die schöne Holztür. So, jetzt muss ich als Ruhrgebietler noch mal sagen, ich bin immer wieder geflasht von der Luft, von dieser wunderbaren Luft. Also man kann die auch riechen, diese gute Luft. Jetzt kennen Sie die ja seit einigen Jahren, seit fast 70 Jahren, kommen wir gleich noch mal dazu. Ist das für Sie auch noch was Besonderes?
Ja, gut, man nimmt das ja jeden Tag so auf, aber sagen wir mal, alles drumherum und da gehört eben die Luft auch zu. Das ist für mich als Geograf sowieso, der sich für Landschaft, Natur interessiert, immer wieder beglückend. Ja, auf jeden Fall.
Wenn wir hier direkt vor der Eingangstür auf die große Wiese schauen, im Sommer ist das sehr schön, wenn man sich dann hier auch zum Kaffee hinsetzen kann, dann sehen wir neben dem kleinen Teich auch eine Wetterstation. Genau. Das haben Sie mir gerade schon ganz kurz verraten.
Ja.
Das ist eine von wie vielen Wetterstationen, die Sie betreiben?
85.
Das ist krass viel.
Das ist viel. Das ist das Sauerland, da gehört dann Wittgenstein zu. Man kann also sagen, Südwestfalen geht teilweise ein bisschen in den Westerwald rein. Und das sind alles automatische Stationen, die funken permanent alle 5 Minuten die Wetterdaten. Stellen Sie online ins Internet auf eine Webseite oder auch da, wo man sie haben will. Und damit haben wir ein umfangreiches Bild, sagen wir mal, des Wetters und damit auch längerfristig des Klimas hier in der Region.
Man hört, wir laufen hier durch die raschelnden Blätter und stehen jetzt vor einer dieser 85 Wetterstationen. Also wir sind jetzt in Westfeld, oben auf dem Berg. Wenn man genau hinhört, hört man auch so ein Tackern.
Ja, das ist der Lüfter, der belüftet den Niederschlag, nicht den Niederschlag, sondern den Temperatursensor. Ja? Und kühlt den quasi.
Okay, jetzt werden Sie gleich sagen, was erzählt der für ein Mist? Für mich sieht das so aus, große Eisenstange, da steht ein umgedrehter Blumentopf drauf und hier vorne ist hier ist ein Melder von Alarmanlage. Ist natürlich was ganz anderes.
Ja, genau. Also der Blumentopf, das ist der Regentrichter. Das heißt, der fängt also den Niederschlag auf. Oben drauf sind noch ein paar Stäbe, da sollen sich keine Vögel draufsetzen. Das heißt, das ist ein Hindernis. Und darunter ist ein weißer Körper, das ist also der Belüftung, sagen wir mal, der Temperatur, die hier gemessen wird. Also Niederschlag, Temperatur haben wir einmal. Und wenn wir gleich mal hochschauen, haben wir noch nicht drüber geredet, darum ist noch etwas, was sich dreht. Hier oben wird natürlich auch der Wind, die Windgeschwindigkeit, Windrichtung gemessen. Und hier sitzt in dem weißen Teil hier, da sitzt die Technik drin, die letztendlich die Daten überträgt. Und das Ganze funktioniert energieautark. Das heißt, hier haben wir ein kleines Solarfeld, was also die Energie erzeugt.
Und das Ganze funktioniert mit der Datenübertragung so, dass Sie nicht jeden Tag hier hinfahren müssen, sondern alles über WLAN, über Internet.
Richtig. Früher war das so. Also dann waren das so, sogenannte Logger. Das heißt, die haben das also Ganze gespeichert, die Geschichte. Und dann muss man wirklich mit dem Laptop hinfahren und muss die Daten auslesen. Jetzt ist das so, per Funk wird das in das Hotel übertragen, die Daten. Und da geht es per WLAN über einen Router ins Internet rein.
Okay. Was kostet so eine Anlage, so eine Messstation?
Die kostet knapp 2.000 Euro.
Dann starten wir mal unsere Wanderung. Ich habe gestern Abend überlegt, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, Werden Sie eigentlich auch der Wettergott genannt?
Das muss man sich dann schon mal so anhören. Weil wir sind ja wir nun relativ präsent. Es ist ja nun mal so, dass so die staatlichen Wetterdienste oder der deutsche Wetterdienst zieht sich eigentlich immer ein bisschen mehr aus der Fläche zurück. Das heißt also, es gibt ja die Wetterstation auf dem Kahlen Asten, die ziemlich bekannt ist.
Ja.
Die ist mittlerweile bemannt. Das heißt also, da gibt es niemand mehr, die ist automatisiert. Nach über 100 Jahren hat man das Personal abgezogen.
Moment, da saßen vorher noch Leute, wie in einem Leuchtturm früher.
Ja, genau. Also bis 2015 wurde diese Station, eben durch einen sogenannten Wetterbeobachter bestückt, der im Schichtdienst dort tätig war und der also die Daten entsprechend dann ausgewertet, weitergeleitet hat, und das ist jetzt weggefallen. Und damit werden wir immer mehr Ansprechpartner für Wetter im Sauerland.
So, wir gehen jetzt in die Originalspazierwege. Ich glaube, das hört man gleich auch ein bisschen. Und haben uns ja, wie gesagt, entschlossen, hier den Hotel-Wanderweg heute mal uns vorzunehmen. Ungefähr eine Stunde, je nachdem, wie gut wir vorankommen. Wir haben am Mittwoch zuletzt per Mail geschrieben, um den Termin zu vereinbaren. Da habe ich Sie natürlich gefragt, wie wird denn das Wetter heute? Ja. Sie haben recht gehabt.
Also wir haben eine Wetterlage, das ist aber eben typisch für den Herbst auch, wo man wirklich nicht genau, was passiert letztlich, Hochdrucklage. Das hat etwas zu tun mit den länger währenden Nächten, mit den langen Nächten, mit der Feuchtigkeit, die sich in der Nacht letztendlich dann bildet.
Ja.
Und die Sonne hat ja einen flacheren Verlauf. Das heißt, sie hat nicht mehr die Kraft, die Feuchtigkeit zu verdunsten. Und das ist also der Grund. Und und deswegen laufen wir jetzt so ein bisschen im Hochnebel rum. Aber so richtige Nebellagen haben einen mystischen Faktor. Und den kann man hier oben auch auf dem Hohen Knochen häufiger mal erleben, wenn die Berge dann wirklich in Wolken sind. Und man läuft so durch den dichten Nebel. Ist also mystisch.
Ich finde das richtig klasse. Danke, dass Sie das erwähnt haben, als wir angekommen sind vor ein paar Tagen. War das auch so, dass es so ein kleines bisschen Nebel im Tal unten gab? Dann habe ich zu den Kindern gesagt, ich würde so gerne mal durch diesen Bergnebel laufen. Heute haben wir relativ viel. Wir laufen aber noch nicht durch auf unserem Spazierweg, sondern der ist quasi auf der linken Seite hinter den Tannen. Wohin müsste man denn, um durch diesen Nebel zu laufen jetzt im Moment?
Also ich glaube, wenn wir jetzt den Pfad hochgehen würden, auf den obersten Sporn hier des Hohen Knochens, dann würden wir fast reinlaufen in den wirklichen dichten Nebel. Auch auf dem Kahlen Asten, ich habe das eben mal gesehen, läuft man quasi in die Wolken rein.
Okay, was ist Nebel meteorologisch oder vom Fachmann erklärt?
Gut, das ist letztendlich eine hohe Luftfeuchtigkeit, die einfach runtergekommen ist. Eine Bewölkung, eine Art Bewölkung, die entsprechend bei solchen Wetterlagen auftritt, gerade bei Hochdruckwetterlagen. Am bekanntesten sind einfach diese Talnebel, die man morgens hat, ja, in den Tälern. Und das ist ja eben auch eine wunderbare Situation, gerade im Herbst, wenn man jetzt von den Bergen mal auf die Talnebel schaut. Und das haben wir ganz häufig, hatten wir auch diese Woche schon. Und dann kommt eben tagsüber der Nebel hoch, sagen wir.
Ja.
Das heißt, aus den Tälern zieht er bis oben auf die Höhen drauf. Und das ist heute Nacht, beziehungsweise in der letzten Nacht, auch wieder passiert.
Jetzt ist das Thema Wettervorhersage ja ein unglaublich spannendes Thema für fast jedermann. Nicht nur, wenn die Tagesschau da die aktuellen Nachrichten bringt. Stammtischthema ist ja, man fliegt auf der einen Seite zum Mond mit all den Details, die dazugehören. Aber so richtig genau kann man Wetter immer noch nicht vorhersagen. Was sagen Sie dazu?
Das stimmt, weil Wetter ist ja nichts anderes als ein physikalisches System. Ist ein teils chaotisches System. Das heißt, es gibt keine Regel über den Ablauf. Ja? Und Wetter hat sehr viele Einflussfaktoren, die also, ich sag mal, urplötzlich eintreten, ich sag mal, von der Seite ticken an das System. Und dann läuft das eben nicht mehr geradeaus, sondern es läuft nach links oder es läuft nach rechts. Und es ist also, hat viele mögliche Einflussfaktoren. Und das hat also heute. Es hat also nichts zu tun mit dem großen Thema Klimawandel und Klimaerwärmung oder auch Klimakrise, wie es schon genannt wird, sondern das ist also ein typisches Phänomen, einfach dieses komplexes Wetter.
Okay. Ist es denn so, dass auch in der Wettervorhersage der Fortschritt immer stärker wird? Ja. Also kann man heute das Wetter viel besser als noch vor 10 Jahren vorhersagen?
Auf jeden Fall. Also wer als etwas älterer die Tagesschauen aus den 70er, 80er Jahren kennt, wo man teilweise die Wetterkarten noch per Hand gemalt hat, über die Luftdrucklinien. Luftdruck steuert dann das Wetter. Dann muss man sagen, dann sieht das heute natürlich ganz, ganz anders aus. Heute hängen riesige Computer dazwischen, die viele, viele Messdaten aufnehmen. Und alle 6 bis 8 Stunden rechnen die neue Modelle. Und das ist das, was man auf dem Handy auch findet.
Jetzt sind Sie ja der Experte für Sauerlandwetter, auch mit Ihrem eigenen Portal Wetter Sauerland. Da kommen wir später nochmal dazu. Wetter ist ja nicht Wetter. Ist das Vorhersagen vom Sauerlandwetter eigentlich schwieriger als in anderen Gebieten in Deutschland?
Woanders in Deutschland? Gut, also ich sag mal, da muss man unterscheiden jetzt zwischen Flachland, zum Beispiel Küstenbereiche, Tiefland und Gebirge. Und wir sind ja hier im Mittelgebirge. Das heißt, wir haben hier sehr viele verschiedene Klimate, sehr viele Unterschiede, einfach auch in der Topografie. Täler, Berge, Westanströmung, Ostlee-Situation, das heißt, wo die Winde auf der Ostseite von den Bergen fallen. Wir haben ja, sehr große Unterschiede, was auch Niederschläge betrifft im Sauerland. Im Stau des Rothaargebirges oder Kahler Asten um Raum Winterberg haben wir deutlich höhere Niederschläge als zum Beispiel im sogenannten Regenschatten auf der Ostseite in Medebach. Medebach wird so bezeichnet als die Toskana des Sauerlandes, weil sie sind also geschützt vor den Westwinden mit Regen und haben also auf wenige Kilometer die Hälfte an Niederschlägen. Ja, wie zum Beispiel der Kahle Asten.
Jetzt gibt es doch wahrscheinlich auch eine ganze Menge Qualitätsunterschiede in der Art und Weise und im Ergebnis der Wettervorhersagen. Ja. Was sind das für Qualitätsunterschiede?
Also es hält, wenn man sich mal anguckt, wenn man sich das auch gerade auf das Fernsehwetter sich konzentriert, was man also hört oder auch im Radio hört. Es hängt viel ab, was für eine Intention verschiedene Sender haben. Ja? Es gibt gute und schlechte, die Voraussetzungen von den Daten her, die Grundlagen sind, glaube ich, für alle gleich. Es gibt gute Grundlagen, wie Wetter sich entwickelt und auch von der Prognose her, von den Daten her. Und dann kommt es eben darauf an, was will ich eigentlich den Zuschauern und Hörern vermitteln? Will ich denen irgendeine Story erzählen oder will ich wirklich auch mal Fakten transportieren? Und das ist ja heute auch ein bisschen ein Problem. Viele Medien haben doch Angst, den Menschen auch mal ein paar Fakten zu sagen. Es muss immer alles, verblümelt werden, es muss alles verniedlicht werden, es muss alles weichgespült werden, sage ich mal. Das stört mich immer so ein bisschen.
Ja. Ich habe gelesen, ich habe jetzt den Experten neben mir, dass Wissenschaftler relativ aktuell festgestellt haben, dass neue Ereignisse in der sogenannten Stratosphäre in die Troposphäre durchschlagen und dann mit bestimmten Wetterbedingungen zusammenhängen. So, jetzt soll daraus entstehend die Wettervorhersage viel besser werden. Also man soll demnächst 2 Monate im Voraus das Wetter voraussagen. Ist da was dran?
Also über solche Erkenntnisse habe ich noch nichts gehört. Aber es gibt ja natürlich immer schon den Wunsch und gerade wir sind ja hier im Sauerland auch hier rund in den Höhenlagen ein großes Wintersportgebiet, eine Wintersportregion. Man möchte immer gerne wissen, oder sagen wir mal, diejenigen, die im Wintersport tätig sind, auch geschäftlich, ja, wie wird denn der nächste Winter? Jahreszeitenprognosen sind schwierig, die sich wirklich damit beschäftigen, sagen, das ist Quatsch, wird man nie hinkriegen, weil das Wetter ist also einfach chaotisch in weiten Teilen und man kann nicht länger als eine Woche, 10 Tage, je nach Wetterlage, sagen wir mal, gibt es ja Unterschiede, in Voraus schauen und alles andere ist Quatsch.
Sind Sie eigentlich auch wetterfühlig? Also Sie als Meinolf Papo?
Doch, eigentlich schon, weil also ich finde es natürlich schön wie alle, wenn das Wetter schön ist. Also wenn man jetzt eine Woche im dichten Nebel hängt und es wird nicht hell den Tag über, das schlägt schon aufs Gemüt, sagt man ja. Und das geht mir genauso. Ne?
Ja, okay.
Schon. Also ich fühle mich viel, viel besser, wenn morgens die Sonne da ist und man schaut jetzt von den Bergen ich sag mal, über die Täler. Und wenn da auch noch so wie im Herbst, ich sag mal, die Wolken unten drin liegen und der Nebel, der Frühnebellicht, dann ist das ein Traum, ja.
Ich weiß gar nicht, ob das bewiesen ist, dass sowas wie Wetterfühligkeit auch auf Faktenbasis gibt.
Doch, das ist, da gibt's, auch das ist untersucht. Es gibt ja auch eine Medizinmeteorologie, ne? Also von daher, auch das wird betrachtet und das ist, es gibt Biowetter, es gibt Biowetter, Bioklima, ist eine Sparte. Ne?
Wenn Sie jetzt mit ein paar Worten mal relativ einfach erklärt, so als wenn man es Kindern erklären würde, nochmal sagt, wie funktioniert eigentlich so eine Wettervorhersage? Was machen Sie? Was ist auch Ihr täglich Brot?
Genau. Also Wettervorhersage ist einmal, ich messe viele Daten. Also ich habe viele Punkte, wo ich das Wetter erfasse.
Wie viele sind das in etwa? Sagen Sie mal eine Zahl.
Ja gut, das können letztendlich gar nicht genug sein. Also wenn ich, wir haben jetzt wie gesagt 85 Stationen im Sauerland, in Südwestfalen, die unterschiedliche Lagen haben. Die eine Station liegt im Tal, die eine liegt auf dem Berg, die eine liegt dann mehr auf der Regenseite, die eine liegt auf der Windseite, die andere liegt im Regenschatten, im Windschatten. Und daraus ergibt sich eben ein ganz bestimmte Werte. Also ich habe viele, viele Messdaten. Ich habe was eben die, sagen wir, die Berufsmeteorologie macht. Wir sind ja jetzt hier eine private Einrichtung. Die, und das machen wir natürlich auch, was die machen, die beobachten die Wetterlage aus dem Weltraum. Es gibt ja Wettersatelliten. Ja. Und die dritte Geschichte ist eben, es gibt sagen wir mal, diese Rechner, diese leistungsstarken Rechner, wo die Daten letztendlich eingeführt werden, alle 6 bis 12 Stunden. Und diese Computer, das sind eine starke Hilfe, die rechnen also diese Modelle, diese Vorhersagemodelle. Ja. Also Beobachtung von oben, Messung von Wetterdaten und technische Hilfe. Daraus wird eine Vorhersage.
Sagen wir mal so, Herr Pape, das beste und zuverlässigste Sauerlandwetter, das gibt es bei Ihnen, richtig?
Ja, ich sag mal, das differenzierteste und ich sag mal, vielleicht auch am meisten mit Herzblut, sage ich einfach mal, gemacht. Ich mache das übrigens mit meinem Sohn, wo man sich, sagen wir mal, sicher sein kann, dass man sich versucht, auch in die Thematik richtig reinzuknien. Da mag jetzt dann was dran sein, ja.
Die Website heißt wetter-sauerland.de. Seit wann gibt's die?
Die gibt es seit gut 10 Jahren, also länger auch noch nicht. Mit Wetter befassen wir uns schon ein bisschen länger, ich schon 30 Jahre. Und mein Sohn ist da jetzt dazugekommen.
Um mal so ein bisschen so den Traffic, die Zugriffe zu verstehen, wie viele Menschen schauen da pro Jahr drauf?
800.000. Besucher haben wir, ja.
Fast 1 Million.
Ja.
Ja, das ist aber eine ordentliche Zahl.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Das spricht wahrscheinlich auch für die Qualität.
Ja.
Sind Sie denn eigentlich auch, sagen wir mal, so im Fernsehen oder in den Zeitungen oder im Radio vertreten und präsentieren da Ihr Wetter?
Zumindest im Lokalen. Also WDR sind wir also auch, ich sag mal, über Fernsehen schon mal vertreten. Was wir grundsätzlich oder was wir machen, schon seit einer gewissen Zeit, ist in den Lokalprintmedien, machen wir 2-mal die Woche Wetterberichte. Ja, das in 5 Lokalausgaben gibt es die Wetterberichte von Wetter-Sauerland.
Also in der WP, in der Westfalen-Post
zum Beispiel. Genau.
Ne? Mhm. Okay. Es gibt ja eine ganze Menge auch tatsächlich sehr prominenter Wetterfrösche.
Ja.
Zu Ihnen habe ich vorhin, ich hoffe, Sie merken den Unterschied, Wettergott gesagt. Jörg Kachelmann fällt einem dann natürlich ein. Kennen Sie den aus Ihrem Netzwerk eigentlich auch?
Den haben wir auch mal persönlich hier gehabt bei uns im Sauerland. Er ist ja jetzt nicht mehr in dem Bereich tätig, wo er groß geworden ist, in seiner Firma, weil er wirklich eine absolute Koryphäe. Auch über eine Art, wie er Wetter präsentiert insbesondere, aber auch wirklich gut ist. Er hat ja dieses Messnetz Meteomedia aufgebaut damals, also ein privates. Das erste private Messnetz, ich sag mal nach dem DWD, sonst die anderen Wetterdienstleister haben keine eigenen Messnetze, wir haben auch eins. Aber er hat eben über ganz Deutschland und Schweiz dieses Messnetz als erster so ein Messnetz aufgebaut. Und da gibt es im Sauerland ja auch 5, 6 Stück.
Der DWD ist der Deutsche Wetterdienst. Ja. Da habe ich in den Recherchen vieles drüber gelesen und wenig Positives. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema für sich.
Das ist ja der staatliche Wetterdienst. Und staatliche Institutionen haben eben gewisse Eigenschaften, sage ich mal. Und gut, sie waren lange, lange Jahre, Jahrzehnte Monopolist. Und da haben sich eben auch solche Strukturen letztendlich eingebürgert. Und deswegen haben die heute auch Probleme. Man muss heute im Bereich Wetter eben sehr, sehr flexibel sein. Und da sind eben Private sehr stark hochgekommen, auch als Konkurrenz.
So, jetzt komme ich mal zum Thema Luftqualität. Ich habe ja vorhin geschwärmt, als wir losgestartet sind. Ja. Übrigens auch einer meiner Gründe, hier hinzukommen, dass ich hier neben der Ruhr, die ich phänomenal finde, also wirklich eine deutlich und sofort spürbar bessere Luft habe. Ja. Das Thema ist ja jetzt Schadstoff- oder Feinstoffbelastung. Ja. Also ich bin kein Fachmann, aber ich weiß, es gibt Ozon, es gibt Stickstoffdioxid, es gibt Feinstaub. Ist die Luft hier im Sauerland wirklich viel besser?
Die ist grundsätzlich, ich sage, es gibt ja eine Prädikatisierung in dem Bereich. Das heißt, die Region hier oberhalb 600 Meter sind in der Regel in einem sogenannten heilklimatischen Kurgebiet. Ja, also Winterberg, Nordenau, was auch höher liegt, die Höhendörfer um den Kahlen Asten rum sind alle zumindest Luftkurorte oder staatlich anerkannte heilklimatische Kurorte. Das heißt, das ist eben dieses sogenannte Reizklima, was wir eher kennen von den Küsten. Nordsee, die Inseln, die haben dieses starke Reizklima. Etwas Ähnliches haben sie hier auch bei uns. Das ist jetzt kein Meeresklima, aber sie haben die starken Wirkungen durch Wetter, durch Wind. Luftfeuchte ist eine andere. Gut durchlüftet immer, aber das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Temperaturen sind niedriger. Das ist das sogenannte Reizklima hier der Berge. Und das hat man hier gerade in diesen Berglagen.
Ja. Sie haben ja neben dem eigenen privaten Wetterdienst auch eine ganze Menge weiterer Aufgaben und sagen wir mal auch Projekte. Ich habe gelesen, Sie sind auch eine der führenden privaten Wetternetzwerke. Sie hatten es gerade ganz kurz auch schon erwähnt. Was sind denn das für Projekte und Aufgaben, die es da ansonsten noch gibt, die da bei Ihnen im Fokus stehen?
Genau, also wir haben ja Folgendes gemacht in den letzten 10 Jahren. Wir haben angefangen mit der ersten automatischen Wettermessstation und haben dann natürlich in der Region weitere angesprochen. Das betrifft die Touristik, das betrifft Städte, Gemeinde, das betrifft Dörfer und haben also versucht, da die Vorzüge von so einem Wetterdienst und so einer Wetteranlage, einer Wettermessstation herauszustellen. Das ist das eine und da sind eben auch im Laufe der Jahre sehr viele zusammengekommen. Und vor einigen Jahren, das hat insbesondere was zu tun mit den Kalamitäten, was im Wald passiert ist, sprich also der Borkenkäfer. Und da hat der Forst eben Projekte für die Zukunft. Was passiert an dem Boden? Was passiert im Boden? Was passiert an Hängen, wo man also diese Freiflächen hat? Und da haben wir sogenannte Klimastationen aufgebaut für den Forst.
1957 geboren, also 67.
Ja.
In Winterberg, in Neuastenberg. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ein echtes Sauerland-Urgestein. Und Sie sind hier auch aufgewachsen. Ja. Abitur in Winterberg, glaube ich.
Ja.
Studium haben Sie aber gemacht, quasi fast in meiner Heimatstadt, nämlich an die RUB gegangen, Ruhr Universität Bochum. Mhm. Und haben dort Diplom-Geografie studiert. Ja. Jetzt gibt es doch wahrscheinlich den häufigsten Fehler, wenn man Sie anspricht, dass dann gesagt wird, hier kommt der Meteorologe. Sind Sie aber nicht, Sie sind der Geograf. Wo ist der Unterschied?
Ja. Gut, die Geografie ist ja die Beschreibung der Erde letztendlich von der Definition her, befasst sich natürlich eben mit allen Facetten des Raumes. Ja? Also der Objekt, Forschungsobjekt und Lernobjekt des Geografen ist der Raum, ist die Landschaft. Und da ist eben der Bereich Klima, Wetter, ist ein Teil. Und wenn ich mich im Studium in dem Bereich spezialisiere oder meine Schwerpunkte darauf lege, dann erwerbe ich natürlich auch die Kenntnisse, die ich brauche, um solche Dinge zu machen, die wir machen. Das Meteorologiestudium ist ein komplett anderes. Das ist eigentlich ein reines Mathematik- und Physikstudium. Und wo ich dann schon mal sage, den Meteorologen, also den richtig gelernten Meteorologen, die befassen sich mehr mit Zahlen und sonst was. Und ist eigentlich ein Physiker. Ne? Das ist ein Physiker. Und denen geht vielleicht dann auch doch schon mal ab, das Objekt an sich, ja, um was man sich dreht. Wir kommen mehr, die Geografen kommen mehr von dem Spaß und der Leidenschaft für die Landschaft und in dem Falle für das Klima und für das Wetter.
Sie sind der Super-Sauerland-Kenner. So, jetzt müssen Sie damit leben, dass ich von Ihnen gerne ein paar Superlative abfragen möchte. Mal gucken, was da kommt. Wo, Herr Pape, wo sind die schönsten drei Plätze und oder Wanderorte hier im Sauerland? Ja. Außer am Hohen Knochen, den haben wir nochmal separat.
Genau. Ja, ein zentraler Punkt ist natürlich, und deswegen wird er ja schon 150 Jahre besucht ohne Ende, ist der Kahle Asten als ein offener Berg, also zwischen Winterberg und Schmallenberg. Schmallenberger Region geht ja bis in den Bereich des Kahlen Astens. Das ist ja nicht nur Winterberg, das ist ja genau die Grenze auch zwischen den Städten. Und das ist ein offener Berg, der heißt ja Kahle Asten, da hat man eine riesige Fernsicht, da steht ein Aussichtsturm drauf. Das ist sicherlich ein Highlight. Dann ist eine spannende Geschichte, der Grenzbereich zwischen Westfalen-Waldeck, Sauerland, Hessen. Ja, ein Bereich, wo auch der Rothaarsteig drüber läuft, über diesen Kamm, wo der Langenberg als höchster Berg letztendlich des Sauerlandes liegt. Und Willingen mit eben auch hochattraktiver Landschaft und auch, was den Ort betrifft, ganz nah ist. Außerdem eine zweite große Bergheide, es dort gibt, der Neue Hagen. Das war sicher der zweite Punkt. Also Sie merken es, wir haben, ich gucke mir immer die Berge raus, aber dann vielleicht auch noch eine interessante Ecke ist der Bereich Medebach, der auch noch zum Sauerland gehört, aber schon ganz nah an Hessen dran greift, der eben klimatisch komplett anders ist als große Teile des Sauerlandes. Mehr Sonne, Temperaturen meist etwas höher und deutlich weniger Niederschläge. Also wenn es mal im Sauerland richtig verregnet ist, dann sagen wir eigentlich den Gästen immer, fahrt mal 20 Kilometer weiter, fahrt über den Rothaarkamm weg und in die Medebacher Bucht und dann habt ihr ein anderes Wetter.
Jetzt kennen Sie das Sauerland seit fast 70 Jahren. Wie sind denn aus Ihrer Sicht so die typischen Sauerländer als Gastgeber, wenn Sie die mal so beschreiben würden?
Ich glaube, sie sind herzlich, sie sind ein bisschen schroff vielleicht nach außen. Die sind keine Plappermäuler, in der Regel nicht. Und sie sind Erdschollen verbunden, sagen wir mal. Und ich glaube, können gut arbeiten auch. Und das können andere natürlich auch in anderen Regionen. Aber dieses etwa, das typisch westfälisch-sauerländische, ein bisschen stur, aber herzlich, würde ich sagen.
Wie sind denn die Sauerländer so untereinander? Was ist Ihre Erfahrung?
Da kann ich jetzt gar nicht keine besondere Verhaltensweisen feststellen. Die sind, ich sag mal, so wie sie gegenüber anderen auftreten, so sind sie auch. Sie sind so, wie sie sind. Ne? Also ich sag mal, also von daher, die verstellen sich ja nicht. Wenn sie jetzt letztendlich mit Gästen umgehen, dann sind sie auch natürlich, wie gesagt, vielleicht manchen ein bisschen zu schroff. Aber das ist ja auch das mit Kanten und Ecken. Ne?
Ja, sehr schön, das gefällt mir. Wo hat man jetzt wirklich, wenn man nochmal zwei, drei Orte nennt, wo hat man wirklich tatsächlich aus der Wetter-Expertensicht möglichst viel Sonne, vielleicht auch höhere Temperaturen, möglichst wenig Regen?
Also da sind wir dann schon, sobald wir in die Staulagen der höchsten Gebirge bekommen, das ist eben das Rothaargebirge und die Region hier rund um Winterberg, Willingen, dann habe ich höhere Niederschläge. Die Temperaturen sind niedriger. Und wenn ich mir die wärmsten Ecke mir angucken will, dann muss ich ins Ruhrtal gehen. Ich sag mal in den Bereich Arnsberg. Ja, da bin ich nur noch auf 200 Meter. Das hat mit der Höhenlage zu tun. Und ich habe jetzt nicht unbedingt im Ruhrtal, sagen wir mal, die Staugebirge und Stauberge, wo sich der Niederschlag eben stärker abregnet. Also das ist eigentlich der Bereich mittleres Ruhrtal. Dort, das sind eigentlich die wärmsten Ecken.
Mhm. Also meine geliebte Oma Rose, leider mit 89 verstorben, die hat immer mit einem zwinkernden Auge gesagt, Junge, denk dran, wenn ich verreist bin, gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Aber ein bisschen was ist da dran, das ist eine Einstellungssache. Ne?
Ja. Nee, das ist ja. Und ich meine, das sagt ja nichts anderes, als dass man natürlich auch vielleicht nicht Sonnenwetter auch genießen kann. Und das, und wenn man erstmal eintaucht, auch wenn es mal nieselt oder auch mal regnet und ich habe eine schöne Landschaft, wo ich durchlaufe, dann habe ich was Gutes für mich getan. Und wenn ich dann, ist genauso, als wenn ich Sport treibe, die Leute werden ja von Glückshormonen überschüttet. Und das ist genauso, wenn ich mal so durch so ein richtiges Wildwetter gelaufen bin, dann ist das nachher ja wie eine wirkliche, eine reinigende Dusche, die ich da irgendwo gehabt habe.
So, dann kommen wir mal zu Ihren beruflichen Stationen. Da gibt es ja unglaublich viel. Also das füllt relativ schnell auch eine ganze DIN A4-Seite. Total spannend. Sie haben mal die Kurverwaltung in Willingen geleitet. Sie sind jetzt seit vielen Jahren auch Geschäftsführer der Liftgesellschaft in Neuastenberg, also Skigebiet Postwiese. Da fällt mir, jetzt springen wir mal sofort in den Winter rein, eine Frage sofort ein. Ich glaube, Sie haben gerade bei Ihnen im relativ schönen, großen Skigebiet auch eine ganze Menge Schneekanonen angeschafft. Ne?
Ja, ja.
Kann das sein, dass das so mit die modernsten und die beste Technik ist, die Sie da jetzt stehen haben?
Ja, gut, da muss man vielleicht insgesamt den Raum Winterberg sich angucken. Wir sind so in dem Maße, wir sind ja jetzt, Sie wissen das ja, der Bereich Winterberg direkt im Ort, also das Skiliftkarussell, das berühmte, ist natürlich Vorreiter in ganz, ganz vielen Dingen. Wir sind jetzt so aufgestellt wie, sagen wir mal, die mittelgroßen Skigebiete im Sauerland. Da gibt es ja jetzt auch so viele ja auch nicht. Das ist Altastenberg, Neuastenberg, wir sind so der Bereich, der unterhalb von Winterberg und Willingen ist. Da sind wir gut aufgestellt. Beschneiung ist heute notwendig. Wir haben schwierigere Winter, das muss man sagen, was Naturschnee betrifft, seit 10, 15 Jahren. Und das heißt, Beschneiung gehört einfach zum Wintersportangebot. Wegen der Verlässlichkeit gehört da hinzu. Und wer das nicht macht, ist eigentlich ganz schnell vom Fenster weg. Und das machen wir auf der Postwiese. Und ja, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, ja.
Wie viele Schneekanonen haben Sie da im Einsatz?
Hallo. Wir haben also 45.
Diese Schneekanonen, die ja auch dann helfen, wenn man ein bisschen weiter unten liegt.
Ja.
45 haben Sie. Das sind doch wahrscheinlich relativ teure Anschaffungen,
ja,
oder?
Ja.
Was kostet eine Schneekanone?
Die kostet so viel wie ein Mittelklassewagen, 30.000 im Schnitt. Und da ist Winterberg selbst als Kerngebiet und sehr großes Gebiet mit vielen, vielen Sesselliften, eines der führenden Skigebiete in Deutschland, ja, einschließlich des Alpenraumes, des deutschen Alpenraumes, ist eine echte Nummer und hat touristisch eine große Bedeutung, auch für das Hotel vom Hohen Knochen. Das heißt, die Gäste können hier im Winter hinkommen, wenn sie Skifahrer sind, und können sich quasi eben aufgrund dieser Hochentwicklung der Skigebiete fast darauf verlassen, dass sie dann hier auch Schnee antreffen.
Wo liegt denn eigentlich die Schneegrenze hier?
Ja gut, das ist unterschiedlich eben auch von der Wetterlage. Ne? Also das heißt, es gibt so natürliche Schneefallgrenzen, man sagt Schneefallgrenze, so 600 Meter, ich sag mal unterhalb vom Hohen Knochen, da ist so eine natürliche Schneefallgrenze. Das ist, es gibt einfach, das weiß man jetzt so als Einheimischer, wenn ich eine bestimmte Grenze überschreite bei einer ganz normalen Wetterlage, dann komme ich aus dem Tal hoch und ab ca. 600 Meter fängt es an zu schneien. So, das meinten sie. Und da gibt's wirklich, und das betrifft jetzt hier gerade diese Station bzw. der Ort hier auf dem Hohen Knochen, ist eine, wenn wir eine Winterwetterlage haben, dann schneit es hier rum.
Ich habe auf der Website gelesen, dass bei Ihnen im Skigebiet Postwiese, dass die Ticketpreise erhöht werden mussten. Man hat das da auch noch mal erklärt. Gestiegene Energiepreise, Zinsen sind teurer geworden. Das Interessante, es ist eine moderate Anhörung, das Interessante ist aber, in der Nebensaison gibt es die Tagesticket günstiger. Das habe ich nicht verstanden.
Gut, es gibt ja in allen Bereichen, das gibt es im Hochgebirge schon lange, wir haben das jetzt erstmals eingeführt, dass wir sagen, okay, es gibt Zeiträume, wo die Saison noch nicht richtig läuft. Man spricht vom sogenannten Januarloch. Das ist jetzt hier so eine Zwischensaisonzeit. Es gibt die Vorsaison, das ist bei uns dann, sagen wir mal, bis kurz vor Weihnachten. Ja, das ist so eine klassische Vorsaison. Die finden Sie im Tourismus auch im Allgemeinen, wenn Sie zum Skifahren ins Hochgebirge wollen und sind vor Weihnachten unterwegs, dann kriegen sie auch günstigere Preise. Und das ist der Grund eben, und warum macht man das? Um vielleicht eben Gäste zusätzlich über den Preis anzuziehen.
Wenn der Klimawandel vielleicht auch dafür verantwortlich sein würde, weniger Schnee zu machen, habe ich zumindest gelesen, dass der Klimawandel durchaus auch den Effekt haben kann, mehr Schnee zu bringen, trotz der globalen Erhitzung. Hat wohl unter anderem damit zu tun, dass trotzdem kalte Luft in der Arktis da ist, die dann viel Feuchtigkeit aufnimmt und die rüber transportiert wird. Ist das so richtig wiedergegeben?
Ja, es ist wirklich kompliziert. Und wie es wirklich wird, weiß keiner. Aber sicher ist nun mal leider, dass eigentlich die Prognosen, die man 2000 gemacht haben, was jetzt der Anstieg der Durchschnittstemperaturen weltweit und auch hier in Deutschland ist, leider recht behalten haben. Also die Durchschnittstemperaturen sind 1,5 bis 2 Grad höher als zu Zeiten vor 50, 60, 70 Jahren. Das ist so eingetreten. Ja,
okay.
Das ist so. Und dass es Wetterlagen geben kann, die, weil der Wettermotor stoppt und letztendlich stottert, man eine Wetterlage kriegt, eine Nordwetterlage, wo also Polarluft einströmt und sich das über Wochen nicht verändert, das ist durchaus im Rahmen auch dieser Klimaerwärmung drin.
Ja. Bei Ihnen im Skigebiet in Neuastenberg gibt es, so steht es auf der Website, den ersten professionellen Funpark.
Ja.
Was bedeutet das?
Also das ist jetzt, es gibt ja eine ganz bestimmte Klientel oder verschiedene im Bereich Wintersport. Da gibt es den klassischen alpinen Skifahrer und da gibt es jetzt, wenn man sich mal die Jüngeren anguckt, eben das Snowboardfahren, auch noch Spielformen, andere Spielformen. Und was wir eben seit 20 Jahren bei uns haben, ist, dass wir einen Funpark oder Snowpark haben, wo gewisse Hindernisse sind, wo man über Wellen springt, Rails und Corners, sie haben ja ihre eigene Sprache mittlerweile.
Das habe ich auch gesehen, ne? Auf der Website.
Skateboard ist ja, sagen wir, das Pendant so ein bisschen im Sommer. Und das ist eine ganz bestimmte Klientel. Und da haben wir eben versucht, auch eine ganz bestimmte Marktlücke eben zu haben und die Leute eben anzuziehen, ja, dadurch.
Thema Schnee bringt auch das Thema Langlauf mit.
Ja.
Gerade auch hier oben am Hohen Knochen durchaus ein Thema, wenn denn die Schneelage es zulässt. Mhm. Da weiß ich, dass die Frau Werner beim letzten Mal aber geschwärmt hat, dass das dort unglaublich schnell geht, dass hier die Loipen gezogen werden. Ich habe aber den Eindruck, so grundsätzlich, dass das Thema Langlauf immer mehr ausstirbt, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Okay,
schön zu hören. Es wird schwieriger. Also wir haben jetzt noch diese Woche vom Verkehrsverein, da bin ich bei uns auch aktiv, nochmal unsere Nordic-Sportversammlung über das Sauerland gehabt. Und nein, das ist nicht so. Wir haben also hier einen Verein insgesamt. Und das Thema ist ja immer, das große Thema ist immer, wie finanziere ich eigentlich das Loipenspuren? Das kostet ja eine Menge Geld auch. Und es gibt jetzt einen Verein, es gibt eine freiwillige Loipengebühr und es gibt eine Mitgliedschaft in diesem Nordic-Verein. Und das ist derart stabil und wachsend und die Leute machen das total gerne. Aber es ist eben schwierig mit dem Naturschnee, ich sag mal, mehrere Wochen im Winter eine durchgängige Loipe zu haben. Aber es machen viele Leute.
Mhm.
Ja.
Also wir sind mal kurz stehen geblieben, um die schöne Aussicht und den Nebel zu genießen. Und das ist wieder dieser Flash-Moment. Ne? Jetzt kommt die Sonne noch von der linken Seite.
Ja.
Und wir stehen hier bei absoluter Ruhe, so ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund.
Ja. Genau. Und wir sind hier auf der Nordseite des Berges. Wir haben ja eine Südströmung. Das heißt, es ist absolut windstill. Wir sind eben durch den Wind gelaufen ein bisschen. Jetzt ist es windstill. Es ist sehr warm, weil wir haben wirklich eine Südströmung. Sehr warm für Oktober, muss man jetzt auch sagen. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Das ist auch im Rahmen der natürlichen Klimaschwankungen, die wir haben. Und es ist ein Traum. Ne?
Wir gehen noch mal einen kleinen Schritt weiter. Wetter ist ja auch Wirtschaft, also mit 3 Ausrufezeichen. Da gibt es ja quasi auch so eine Art Interdependenz auf alle Wirtschaftsbereiche. Kann man lange drüber sprechen. Was ich gerne mal wissen wollte, weil Sie ja auch logischerweise der Wetterexperte sind, wie lange glauben Sie, wird das Skifahren wirtschaftlich überhaupt noch so richtig funktionieren?
Richtig, das stimmt. Genau kann man es wirklich jetzt nicht sagen. Was eine große Tendenz ist in allen Skigebieten, auch in den Alpen, einfach aus nur Winterdestinationen Gesamtjahresgebiete zu machen. So, das heißt, wir werden versuchen, sagen wir mal, die Liftanlagen oder Teil der Liftanlagen, da wo es Sinn macht, auch im Sommer zu betreiben durch andere Aktivitäten. Das ist, glaube ich, kann eine Entlastung sein. Und zusätzliche, wenn man wirklich nur 80 Tage von 365, 80 Tage Betriebstage hat, dann spürt man förmlich, das kann wirtschaftlich nicht gesund sein. Und da denken wir zum Beispiel bei uns dran, wir haben also sehr viele Gäste bei uns im Ort, dass man im Sommer praktisch dann auch auf diese Weise den Winter auch schon mal mit verkauft. Und dann aber auch dieses schöne Gebiet nutzt, zum Beispiel für Naturerlebnispfade. Da muss natürlich auch Action drin sein, sonst kann ich heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken. Aber diese Sommernutzung von Skigebieten ist ein Riesenthema und ist in der Umsetzung.
Herr Pape, es gibt immer mehr Hitze in den Städten, gerade in den Großstädten. Das ist ein Thema, wo, glaube ich, jeder mittlerweile mitreden kann, ja, durch die heißen Sommer. Hier im Sauerland, wir haben das im ersten Podcast, als wir wandern gegangen sind, da gab es gerade den Wetterwechsel, den Temperaturwechsel. Das ist schon ein echter Standortvorteil oder Urlaubsvorteil, ne?
Genau, also das ist ja möglicherweise auch ein Thema, ne? Also für wärmer, noch wärmer werdende Sommer, ja, dass man sagt hier Sommerfrische, ne, ist ja der Uraltbegriff des Tourismus aus dem vorletzten Jahrhundert. Sommerfrische, das ist möglicherweise wieder ein Thema.
So, Sie sind ja jetzt 67 Jahre alt oder jung, wie immer man das sagen will, also im klassischen deutschen Rentenalter. Wenn ich Sie jetzt hier so ein Stündchen erlebt habe bei Walk and Talk, glaube ich persönlich nicht, dass Sie ans Aufhören denken. Aber ich frage Sie mal, wie das so geplant ist.
Nee, das sagt meine Frau auch immer. Ja, man wird es eigentlich mal kürzer treten. Nee, es gibt so viele Aufgaben. Und ja, wir haben noch so ein Projekt im Dorf, Wintersportmuseum. Das haben wir auch damals mit Jochen dabei gewesen, haben wir das gegründet. Da müssen wir jetzt ein neues Konzept erarbeiten, ein neues Gebäude rein.
Im Lebenslauf stand drin, dass Sie drei Kinder haben. Über den Julian haben wir schon gesprochen. Der macht zusammen mit Ihnen oder betreibt zusammen das Wetterportal. Wetter-sauerland.de. Ja. Darf ich mal fragen, was die beiden anderen machen?
Genau, die Jüngste ist jetzt Lehrerin geworden, Deutsch-Philosophie. Auch in der Winterberger Schule ist sie. Das hat auch funktioniert. Also interessant ist, dass es uns gelungen ist, die alle hier zu behalten. Ne? Also das ist ja auch ein Problem des ländlichen Raumes. Und wenn die mal einmal studiert haben, dann ist man in der Regel eher weg. Ne? Und ja, das ist uns gelungen. Und die zweite Tochter, die ja, ist im Bereich, jetzt ist sie eigentlich Hausfrau Mutter, hat aber im Bereich Ernährung was studiert und Diabetologin und in dem Bereich und Diätassistentin, um es genauer zu sagen. Ja, ist aber auch im Dorf geblieben, interessanterweise.
Ja. Ich gehe abschließend noch mal kurz aufs Thema Wetter ein. Wenn man das Wetter für Sauerland haben möchte, geht man natürlich auf Ihre Seite, auf Sauerlandwetter. Frage, wenn man jetzt für ganz Deutschland oder auch wenn man verreisen will, irgendeinen Wetterdienst oder irgendeine App nutzen will, haben Sie noch mal einen Tipp für uns, wo Sie sagen, vielleicht muss man manchmal sogar ein bisschen Geld ausgeben, um eine etwas bessere Qualität zu kriegen? Was wären Ihre Tipps außerhalb des Sauerlands?
Also ich sage mal, eine Standardadresse, da gibt es auch eine App von, ist eigentlich Wetter Online. Ja, hat er noch ein Wort geschrieben, ist differenzierte, wer sich für Wetter interessiert, da kann man sich Profikarten angucken, ist alles frei. Das ist eigentlich für uns auch eine Fundgrube von den Profikarten her. Also das ist eigentlich die beste.
Ich fände es ja eigentlich auch ganz spannend, wenn man Ihr profundes Wetterwissen auch an, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher weitergeben kann. Da gibt es ja wahrscheinlich viele Interessierte. Ist sowas auch geplant? Machen Sie sowas auch?
Ja, im Prinzip ja. Es gibt hier ja, gerade hier am Hotel am Hohen Knochen hier, schon eine Veranstaltung, die wir gemacht haben. Im Prinzip für Gäste, für interessierte Gäste eine Rundwanderung, Rundtour unter dem Thema Klimawanderung.
Also
wo man, genau, wo man also im Prinzip die Dinge sagt. Wir haben sowas schon länger gemacht oder ich habe sowas schon länger gemacht für Schulklassen im Bereich Kahle Asten, die in den Jugendherbergen waren. Und was wir eben im Bereich unserer Wetterstationen haben, dass also 12, 13 oder 14 Stationen auch an Schulen stehen. Ja, das heißt also, die Schulen sind die Standorte und sie haben die Aufgabe, beziehungsweise sollen das, was noch nicht so richtig funktioniert, den Schülern dann möglicherweise auch die Probleme und das Interessante am Wetter und Digitalisierung nahe bringt über eine Wetterstation. Ne?
Wenn man mal in die Historie der Wetteraufzeichnungen schaut und auch in Ihre persönliche, gab es denn hier in Ihrer Zeit im Sauerland, gab es da mal so richtig ganz außergewöhnliche Phänomene in positiver oder auch negativer Richtung?
Die sind jetzt schon, also das interessanteste Phänomen ist sicherlich der Rekordwinter 1969-70. Der ist jetzt nicht in unseren Wetteraufzeichnungen drin, weil das schon viel früher war. Das war hier im Sauerland die größte Schneehöhe, seitdem es Wetteraufzeichnungen gibt, also seit 150 Jahren circa, mit einer Schneehöhe von knapp 2,40 Meter auf dem Kahlen Asten und einem halben Jahr Winter ohne Unterbrechung. Das war der Rekordwinter und das ist natürlich prägend dann auch, ne? Wenn man sowas, ich habe es als Kind erlebt, also war natürlich hochinteressant.
Und irgendwas Negatives auch mal? Also
gut, ich sag mal Rekordniederschläge, Rekordwindstärken, dann reden wir natürlich über den Orkan Kyrill auch, der 2007 hier durchs Land gezogen ist und sagen wir das erste Mal einen Teilbestand der Fichten dezimiert hat. Das war natürlich auch gewaltig, wo über 24 Stunden sagen wir mal, Windböen bis 140 km/h hier drüber gezogen sind. Diese Windstärken gibt es häufiger, aber nicht in diesem Zeitraum. Ja? Das heißt also 12 Stunden waren es dann letztendlich permanent diese Orkanstärke. Und die hat eben hier diese Schneisen durch Sauerland gezogen.
Gab es denn auch Momente, wo Sie als Wetterexperte sich mal komplett verhauen haben?
Früher haben wir mal für den Winter versucht, Jahreszeitenprognosen zu machen. Ne? Zu sagen, der Winter wird so und so. Und da gibt es ja auch Bauernregeln. Aber das hat dann mal funktioniert, weil es ein Zufall war. Und letztendlich kann man das nicht.
Ne? Ich kenne mich mit Bauernregeln leider gar nicht aus. Genauso wenig mit Witzen. Gibt es so ein paar Bauernregeln für Sauerland?
Gut, das ist jetzt nicht für Sauerland, das ist insgesamt. Es gibt ja die sogenannte Siebenschläfer-Regel. Die haben Sie vielleicht auch schon gehört. Das heißt also, wenn sich der um die Siebenschläfer-Zeit, das ist also Ende Juni, die Wetterlage, die sich dann über einen etwas längeren Zeitraum bis Anfang Juli ausbildet, die gibt an, wie sich der Hochsommer entwickelt. Und da ist eine Menge dran, weil da stabilisiert sich, sagen wir, das Wetter mit schönem Wetter, also sprich Hochdruck, oder es ist unbeständig und bleibt, und dann hält das den ganzen Hochsommer durch. Das ist sicherlich diejenige Wetterregel oder Bauernregel, die am ehesten zutrifft.
Da müssen wir demnächst im Juni drauf achten.
Ja.
Wenn Sie selber der Interviewer wären, gibt es so ein, zwei Fragen, die Ihnen jetzt spontan einfallen, wo Sie sagen, boah, die ist noch nicht gefragt worden von mir oder von anderen, wo Sie gerne mal drüber sprechen wollten?
Nee, also ich glaube, wir haben eine Menge erwischt.
Das denke ich auch.
Eine Menge erwischt. Vielleicht fällt mir beim Kaffee noch was ein.
Ja, aber das machen wir gleich. Wir trinken gleich einen gemütlichen Kaffee im Hotel. Da freue ich mich drauf. Ich bedanke mich sehr herzlich. Sie sind ein klasse Typ, wenn ich das mal so sagen darf.
Dankeschön.
Herzlichen Dank. Dann schalte ich jetzt mal hier das Gerät aus.
Gut.
Das war der Podcast Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zu einer erholsamen Auszeit bei uns im schönen Sauerland.